later. So, wir treffen uns hier im Namen unseres Herrn Jesus in dieser Freiheit, wie wir letztes Mal gehört haben, unserer Freiheit in Christus Jesus. Und das dürfen wir nicht vergessen, trotz des Alltags, in ihm haben wir die Erlösung, in ihm sind wir befreit, in ihm sind wir Erben, in ihm, in Jesus sind wir die Gesegneten. Und das dürfen wir nie vergessen. In ihm sind wir geistlich total befreit und diese geistliche Freiheit hat und muss Auswirkungen haben auf unser Leben. Nie vergessen, du bist frei. Ja, wenn man es wieder sieht, heute dieser besondere Feiertag, wie viel Unfreiheit das auch in sogenannten christlichen Gemeinden da sein kann und Tradition die Leute bindet und knechtet und Dinge getan werden, die einfach unterm Strich nichts bringen. Wir dürfen uns unserer Freiheit, trotz der Dinge, die im Alltag vielleicht einmal nicht so angenehm wieder mal sind, dieser Freiheit wirklich freuen und uns glücklich schätzen, in Christus Jesus diese Freiheit zu haben. Das ist eine wunderbare Sache und vor allem gilt es für die Ewigkeit, sind keine toten Werke, sondern es ist Leben und es ist Freude und es ist Friede. Und wenn uns was fehlt, dann können wir zu unserem Herrn gehen und können wir unserem Herrn darum bitten, Dinge zu tun, zu verändern, und er will es tun. Denn unser Herr, unser Jesus, sagt selber, er ist der gute Hirte. Und um dieses geht es heute, um den guten Hirten. Und vielleicht denkt sich jetzt einer oder andere, bin ich jetzt in der Kinderstunde? Und da wird in der Regel über guten Hirten gelehrt, in den Kinderstunden, in den Gemeinden. Und in den Gemeinden hören wir eigentlich selten was von diesem guten Hirten. In dem Sinn, durch Jesus selber sagt, dass er der gute Hirte ist. Wenn du ein Kinderbuch kaufst, dann steht vom guten Hirten drin. Da sind schöne Bilder drin. Jesus mit Hirtenstab und mit Schafen. Das ist aber eigentlich ein religiöses Zeug. Jesus hat doch nicht Schafe. Er hat uns, die Gläubigen, für die er Hirte ist, für die er weidet, und nicht Schafe. Das ist ja bloß eine Bildersprache, die er da benutzt. Jesus hat immer in Gleichnissen, in Bildersprache, in Beispielen geredet, um die Sache zu verdeutlichen. So wie ein Schafhirte auf seine Schafe Acht gibt, so er als guter Hirte auf die Seinen, auf diejenigen, die mit ihm im Bündnis stehen. Diejenigen, die an ihn glauben, die durch ihn von Neuem geboren wurden, die zu ihm gehören, die er erlöst und gerettet hat. Das sind sozusagen seine Schafe. Ja? Aber wir sind nicht dumme Schafe, sondern wir sind Kinder Gottes. Nicht, dass jemand meint, jetzt sind wir alle dumme Schafe, die bloß mal mehr sagen. Sondern herrliche Kinder Gottes. Erlösten des Herrn, seine Herde auf seiner Weide. Ja, so gut, wie ein wirklich guter Hirte zu seinen Tieren ist, sagt Jesus, so und noch besser bin ich zu den meinen. Der gute Hirte, nicht nur ein Hirte von Tausenden, sondern der besondere, der gute Hirte. Ich lese jetzt mal einige Verse vor aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, und in zwei verschiedenen Übersetzungen, in der Elberfelder und dann auch in der Hoffnung für alle, kommt es ein bisschen schöner rüber. Und Jesus sagt da, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesen öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden von ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. Das ist jetzt das Bild, das Jesus nimmt von einem Hirten mit Schafen. Er hat eine Tür, wo sie durch können, ein Pferd, wo sie eingegrenzt sind, dass sie nicht weglaufen. Und genau so ist, und wenn der richtige Hirte kommt, dessen Stimme sie kennen, dann folgen sie dem nach. Einer anderen Stimme folgen sie nicht nach. Im Gegenteil, sie laufen vor dem anderen weg. Dann geht es weiter und da heißt es, Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen. Sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Wieder einmal haben sie ihn nicht verstanden. Und dann erklärt Jesus weiter. Dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Es geht wieder darauf hinaus, Jesus kennt die Seinen und die Seinen kennen ihn. Es geht wieder dahingehend, dass eine Beziehung da ist zwischen dem Hirten und den Schafen, zwischen Jesus und uns, zwischen Jesus und dir und Jesus. Es ist das A und O des Christenlebens, diese Beziehung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus zu haben, seine Stimme zu kennen, ihn zu kennen, wie er ist, ihm zu vertrauen, dem Hirten, dem König, den guten Hirten. Ja, du kannst voll und ganz auf ihn vertrauen, denn er ist der gute Hirte. Er ist nicht wie ein Mietling, der sofort wegläuft, wenn der Wolf kommt, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Jesus sagt, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. So ist ein Hirte. Jetzt nehmen wir nochmal die Hoffnung für alle Übersetzung dieser Verse. Jesus sagt, merkt euch gut, was ich jetzt sage, fordert Jesus seine Zuhörer auf. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall geht, sondern heimlich einsteigt, der ist sicherlich ein Dieb und Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu seinen Schafen. Ihm öffnet der Wächter das Tor, und die Schafe erkennen ihn schon an seiner Stimme. Dann ruft der Hirte sie mit ihren Namen und führt sie auf die Weide. Wenn seine Schafe den Stall verlassen haben, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie niemals folgen. Ihm laufen sie davon, weil die fremde Stimme sie erschreckt. Die Leute, denen Jesus dieses Beispiel erzählte, verstanden nicht, was er damit meinte. Deshalb erklärte er ihnen, glaubt mir, ich selbst bin die Tür. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird errettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen, und er wird saftig grüne Weide finden. So interessant. Also nur durch die Tür, die Jesus sagt, er ist, wirst du gerettet. Es gibt keine andere Rettung. Alle anderen sind Räuber und Diebe. Und wer dann eingegangen ist durch diese Tür, die Jesus ist, wird saftige grüne Weide finden. Wieder eine Bildersprache, ja. Du und ich, wir brauchen nicht eine grüne Weide, weil wir fressen ja nicht Gras draußen von der Wiese. Aber als Bildersprache, für dich und für mich ist Gutes vorbereitet. In Jesus sind die Segnungen für uns da. Das ist der Unterschied der ganzen Sache. Nicht, dass jemand sich da einlullen lässt von den schönen Bilderchen mit den Schäfchen und dem Hirten mit seinem Stab und den kleinen Engeln und Bengeln. Das brauchen wir nicht. Wir müssen es umlegen auf unsere Zeit, und wir brauchen ja auch nicht Gras fressen, sondern der Herr segnet uns mit den Dingen, die wir als Menschen einfach brauchen, dass es uns gut geht in diesem Leben und im Kommenden sowieso. So, geht's weiter. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben, und dies in Überfluss. Ja, Jesus sagt, ich bringe dir, weil du zu mir gehörst, Leben, und dies in Überfluss. Leben in Qualität. leben nicht nur in Hektik und Stress und Not und Problemen und von einem Druck zum anderen Druck, sondern Freiheit ist uns in Jesus Christus gegeben. Lass dir nicht dieses Joch auflegen, sondern vertraue deinem Hirten. Vertraue Jesus, er ist dein persönlicher Hirte. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören, der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Das ist die Übersetzung, ist ja interessant. Ne? Im anderen heißt es als Mietling und hier sagen sie es klipp und klar, der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er wird fliehen, wenn der Wolf kommt und die Schafe sich selbst überlassen. Der Wolf wird die Schafe packen und die Herde auseinanderjagen. Einen solchen Mann interessieren die Schafe überhaupt nicht. Dem interessiert nur sein Geld. Dass der Tiridare passt, ist interessant und sein Leben gibt er nicht her für die Schafe, sondern er schaut auf seinen Kragen und kaum ist irgendein Problem, wups, ist er schon weg. Mit dem Geld in der Hosentasche, wups, ist er schon weg. So ist einer, der sich nicht um die Schafe kümmert. Ein schlechter Hirte. Da heißt, einen solchen Mann interessieren die Schafe überhaupt nicht. Und Jesus sagt, ich aber bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Das ist wichtig. Jesus kennt dich. Ja, das ist nicht nur eine große Herde und alle, ja, meine Herde, aber die Einzelnen kenne ich nicht. Er kennt jeden Einzelnen. Und er ruft jeden Einzelnen bei seinem Namen. Und jeder kennt seine Stimme. Und er kennt die Seinen. Auf das können wir uns verlassen. Das, was in der Bibel drinsteht, sind nicht bloß irgendwie eine Anhäufung von Buchstaben, damit das Buch voll geworden ist, sondern das ist dazu da, dass es für uns zur Erbauung ist, dass es für uns ist, Jesus noch besser kennenzulernen, dass wir wissen, wie er ist, wie gut er ist. Und diese Bildersprache dürfen wir jederzeit umlegen auf unsere heutige moderne Zeit. Schafe gab es damals viel mehr als heute. Ab und zu sieht man mal im Herbst einen Schäfer mit einer Herde rum. Mehr ist er nicht. Aber er benutzte einfach immer wieder diese alltäglichen Bilder, um das darzustellen, wie er ist. Er sagt weiter, meine Schafe erkennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ja, und so ist es auch mit dem Natürlichen, mit den Schafen, wenn der Hirte was sagt, einen bestimmten Satz oder ein bestimmtes Wort, und die kennen diese Stimme und die wissen genau, wie sie sich zu verhalten haben. Und er sagt weiter, ihnen gebe ich das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Wir werden niemals umkommen. Ist es nicht super? Wir haben Hoffnung, selbst wenn der irdische Leib irgendwann einmal tot ist. Aber wir leben trotzdem. Wir leben nämlich in Ewigkeit. Und wir haben Leben in Ewigkeit und nicht Verdammnis und Hölle in Ewigkeit, wie die anderen, die Ungläubigen, die keine Hoffnung haben. Wir haben das Leben in Christus Jesus und es dauert ewig und es ist voll und es ist Überfluss und es ist Gnade und es ist Friede und es ist Freiheit. Und dann sagt Jesus, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ja? Niemand kann uns aus der Hand des Herrn Jesus reißen. Er ist unser Hirte, der gute Hirte. Und er läuft nicht weg, wenn Schwierigkeiten auftauchen, wenn sozusagen der Wolf kommt, wenn der Teufel vor der Tür steht und anklopft und dir Schwierigkeiten bereiten will. Stehst du dann alleine da, oh je, Jesus ist auch schon weg, jetzt hat er mich verlassen, jetzt muss ich alleine gegen den Teufel. Nein, Jesus steht vor dir und er streitet für dich und er kämpft für dich. Und er hat dir seinen Namen gegeben. Und wenn du seinen Namen anrufen wirst, in der Not, wird er dich retten. Ja? Und glaube ihm, vertraue ihm, darum predigen wir das, darum lernen wir das, damit unser Glaube durch das Hören dieses Wortes, dieses Urvertrauen wieder geweckt wird. Denn dann funktioniert es. Nicht, dass dein Glaube sagt, ja, wenn er noch gerade da wäre, der Hirte. Ja, wenn er da wäre, ist eigentlich ein völliger Unglaube. Jesus sagt, ich werde euch nicht verlassen. Niemand kann dich aus meiner Hand rauben. Niemand wird dich reißen und dich verschlingen. Selbst wenn es versuchen würde. Denn der Herr sagt, ich bin dein Hirte. Ich bin dein Helfer. Vertraue mir, rufe meinen Namen an. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich gerettet. Du bist mein, spricht der Herr. Jesus kümmert sich um seine Leute, um seine Kinder, um seine Brüder, um seine Bündnispartner und Freunde. Er kümmert sich um dich und mich. Und er schläft nicht. Ja, Jesus ist nicht wie ein Mensch, der sich mal eine Stunde zum Mittag niederlegen muss, weil er ja schon K.O. ist. Er schläft und schlummert nicht, heißt es. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er ist nicht schwach und irdisch wie ein Mensch. Er ist ja inzwischen wieder in den Himmel aufgefahren. Er ist es, der Tag und Nacht wacht über den Seinen und über seinem Wort und über seinen Zusagen. Und er wird sie auch ausführen. Er weidet die Seinen, wie ein Hirte seine Schafe weidet. Ja, Jesus weidet uns und nicht Schafe. Er weidet seine Kinder, seine Bündnispartner, seine Freunde. Und durch die neue Geburt, auch wenn schon lang her ist, gehören wir zu dieser Spezies von Mensch in Christus, zu diesen Leuten, die im Bündnis mit Gott stehen. Dieser Bund wurde geschlossen und dieser Bund wird niemals gelöst. Er steht fest und du kannst dich auf diesen Bund verlassen. Und dieser Bund sagt auch, Jesus ist mein Hirte. Ich werde nicht wanken. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, schreibt der David. Da kommen wir später noch drauf auf diesen Psalm, weil es einfach eine wunderbare Aussage ist in dieser Sache mit dem Hirten. Ja, und so sind wir seine Herde und gleichzeitig auch auf seiner Weide. Und seine Weide ist eine gute Weide. Wir sind nicht mehr auf dürrem Land. Wir sind nicht mehr dort, wo Trockenheit ist, wo kein Wasser ist, wo kein frisches Gras ist, sondern wir sind auf der Weide Jesu Christi. Ja, das ist alles Bildersprache. Ja? Frisches Wasser, frisches Gras. Wir brauchen nicht dieses frische Gras fressen. Uns gehört was anderes. Aber wir müssen das einfach so verstehen. Die guten Dinge sind für uns bereitet und nicht für die, die nicht im Bündnis mit Jesus stehen. Das Vermögen des Sünders, heißt es einmal in der Schrift, ist für den Gerechten aufbewahrt. Er wird unsere Speicher füllen bis zum Überfluss, steht in der Schrift. Und. Der gute Hirte sorgt für seine Herde. Er ist nicht der Mietling, der kein Herz für dich hat und für mich und für all die Seinen, sondern er streitet für dich, er kämpft für dich. Er, haben wir vor einiger Zeit einmal gehört, er sendet seine Engel aus, dir zu dienen, uns zu dienen, zu streiten gegen finstere Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Das sind nämlich unsere Feinde. Und weil sie Jesu Feinde sind, so sind sie unsere Feinde und umgekehrt. Aber der Sieger ist Jesus. Sieger ist der, der aus den Toten auferstanden ist. Der Sieger ist der, der den Tod besiegt hat und der das Leben hat und dem Leben gibt, der zu ihm kommt. Er hat sein Leben bereits für uns geopfert. Dort am Kreuz hat er es geopfert. Er muss es nicht nochmal opfern. Er hat es geopfert. Er hat diesen Ausweis, seinen Namen, und er hat es uns gegeben. Er hat diesen Namen uns gegeben, diesen sogenannten Ausweis und sein Blut, dass du sagen kannst, stopp, Teufel. Der Name Jesus, das Blut Jesu, spricht für mich. Du hast keinen Zutritt, du hast kein Recht, mich anzutasten. Ich gehöre zum guten Hirten, zu seiner Herde. Er hat für mich bezahlt. Ja, aber nimm das jetzt nicht bloß einfach als eine Information, sondern fang an, diese Information zu glauben und diese Information auszunutzen, zu sprechen in der Situation. Ja, nicht zu plappern, einfach, ja, haben wir es mal wieder durchgesprochen, sondern genau dann, wenn der Widersacher vor der Tür steht, dann musst du das wissen und sagen, halt, im Namen Jesu, Das Blut Jesu ist für mich vergossen. Er ist mein Herr und mein Hirte, mein Erlöser, mein Heiler und. Mir wird nichts mangeln. Wir kämpfen mit dem Wort Gottes, diese geistlichen Schlachten, mit dem Wort der Wahrheit, dem Wort der Gerechtigkeit. Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Johannes 15, 13. Und Jesus hat dieses Beispiel vorgegeben. Er hat tatsächlich den Menschen so geliebt, dass er sein Leben geopfert hat für die Seinen, für die Menschen, für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe als diese. Wenn du dir überlegst, ob du das tun würdest für einen Freund, wenn es wirklich mehr hart auf hart hergeht, würdest du dein Leben opfern für einen anderen? Das ist eine Überlegungssache. Ja? Dann überlegst du schon dreimal, wer ist jetzt das und um was geht's? Ja? Für Hinz und Kunz wird man es mit Sicherheit nicht tun. Aber Jesus hat sein Leben sogar für die Sünder geopfert. Für die, die draußen sind, für die, die heute noch nicht gerettet sind, für die, die Böses tun, hat er bezahlt. Die Frage ist immer bloß, wollen die das hören? Wollen sie diesen Jesus als ihren persönlichen Retter und Hirten annehmen und diese Gnade empfangen? Oder sagen sie nur, so käse? Es ist eine persönliche Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Vertraue ihm, vertraue dem guten Hirten, glaube ihm, nicht nur, dass er Hirte ist, sondern auch all die anderen Worte, die in der Bibel geschrieben sind, die Jesus geredet hat, die er gepredigt hat, die er gelehrt hat, die der Apostel Paulus geschrieben hat, Dinge, Verheißungen Gottes, auch vom Alten Testament heraus, das uns gehört. Vertraue dem Wort. Entwickle ein Urvertrauen. Ja, das ist die Basis des Herzensglaubens. Viele versuchen mit dem Verstand genau das jetzt so zu glauben und so richtig, ja, aber ganz innen drin ist doch noch nicht so sicher. Und das ist dieses Urvertrauen gestört. Das ist Vertrauen in Jesus, dass er tatsächlich das tut, was da steht. Und das können wir entwickeln, indem dass wir wissen, wie er ist, ihn kennenzulernen, den Hirten. Wie gnädig, dass er tatsächlich ist. Wie er tatsächlich liebt, wie er tatsächlich deine Gebete erhört. Nicht bloß ab und zu, wenn er lustig ist. Er erhört dich. Aber er wird nicht jeden Käse, den du dir einbildest, tun. Ja, das müssen wir auch wissen. Es muss sich schon vom Gebet her in einen Einklang kommen, dass das zusammenpasst mit seinem Plan und mit seinem Willen. Aber wir können dieses Urvertrauen entwickeln. Und es ist nicht immer so, dass wir immer genau wissen, was der Hirte jetzt tut. Das ist überhaupt nicht gesagt. Es kann sein, dass er schon lange für dich arbeitet in einer Sache und du merkst es nicht. Und plötzlich ist der Tag X und ist alles parat oder dann sagt er dir so und so geht's lang und dann gehst du diesen Weg mit und du kommst genau dorthin, wo du schon lange hin möchtest. Und du hast nicht gemerkt, dass Jesus, der Hirte, schon lange diesen Weg bereitet hat, diese ganzen Dinge rundherum in die Wege geleitet hat, dass für dich passend ist. Kann auch sein, dass er heute schon Dinge tut, die für dich nächstes Jahr erst Auswirkungen haben. Alles vorbereitet. Ja, oder für Kinder und Jugendliche, vielleicht bereitet er heute schon den Weg vor für die Ausbildung, für das Berufsleben. Wir wissen es nicht. Wir können bloß immer wieder ihm anvertrauen und ihm die Wege befehlen und er macht es. Er kennt ja die Zukunft, die wo wir oft nicht kennen. Das müssen wir wissen. Für ihn gibt es nicht. Ja, gestern und heute und morgen wissen wir noch nicht, was kommt. Das ist ja das Schöne. Er ist ja Gott. Er ist ja der herrliche Gott. Der ist aus dem Bereich der Zeit. Das ist ja bloß eine irdische Sache. Vollkommen heraus. Er lebt und er lebt in Ewigkeit. Und in diese Stellung werden wir eines Tages auch kommen, wenn dieses Irdische von uns wegfällt, sind wir in diesem Raum von Geist und Zeitlosigkeit. Dort ist diese Herrlichkeit dann noch vollkommen. Vertraue ihm. Es baut deinen Herzensglauben auf. Denn so wie Schafe ihren Hirten kennen, seine Stimme kennen, ihm blind nachfolgen und auch vollkommen abhängig sein von ihrem Hirten, so sollen wir von Jesus abhängig sein und ihn kennen und seiner Stimme blind folgen. Wenn er sagt, so und so, dann sollst du nicht sagen, warum und weshalb und wenn und dann und vielleicht, aber was doch nicht. Das macht der Schaf auch nicht. Wenn der Hirte sagt, dann gehen wir da lang, ja, dann geht der voran, die Leitschafe noch hinterher und die ganzen anderen mit. Und kaum eins bleibt da zurück. Und wenn, dann kommt noch der Hund und sprengt noch hinterher. Und so folgen wir unserem Jesus, unserem Hirten, unserem König. Voller Vertrauen, weil wir ihn kennen, ohne zu zweifeln. So wie David sagte, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und er sagte das in einer Situation, wo es nicht so gut ausgesehen hat in seinem Leben. Und das musst du wissen. Denn es kann Situationen geben, wo es in deinem Leben momentan aussieht, dass es, oh, das ist jetzt Mangel. Da brauchen wir, aber was ist jetzt los? Deine Aussage muss sein, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüne Auen. Und. Es gibt Menschen, die Bibel sagt, es sind Diebe und Räuber, Wölfe im Schafspelz. Sie wollen dir und mir schaden. Sie wollen die Herde Gottes vernichten, zerstreuen, zersprengen. Das ist das Bild vom Wolf. Ja, sie wollen dein Geld, sie wollen deinen Besitz, sie wollen deine Fähigkeiten für sich missbrauchen oder dich in religiöse Dinge verführen und dich einfangen, in ihre Herde zu gehen. Aber wir brauchen nicht einen anderen Hirten und wir brauchen nicht einen Dieb und einen Räuber nachfolgen. Wir haben den besten Hirten. Wir haben Jesus, den guten Hirten. Den, der lebendig ist. Den, der nicht irgendwo im Himmel weit weg ist, auf Urlaub ist und keine Zeit hat für seine Herde. Nicht den Jesus, der sagt, ja, jetzt stelle ich dabei einen Mietling an, der soll meinen Job machen und ich habe High Life. Jesus ist voll in Action und passt auf seine Herde auf. Und für ihn ist es auch kein Problem, die Herde auf der ganzen Erde zu weiden. Ja? Ein Mensch, der im Hirtendienst steht, hat seine kleine Herde vor Ort. Und es ist okay, Jesus hat auch Menschen zu diesem Hirtendienst berufen für die lokale Ortsgemeinde. Und das ist richtig und gut. Aber der Oberhirte ist immer noch er. Denn Menschen, auch wenn sie von Gott eingesetzte Hirten sind, können Fehler machen. Die sind nicht perfekt. Der Oberhirte, Jesus, ist perfekt. Und Jesus hat es gezeigt, als er auf der Erde war, wie dieser Hirtendienst aussieht. Und da heißt es, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches, heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Ein Dienst des Hirten. Zu heilen, zu versorgen, zu lehren, ganz wichtig, gehört zum Hirten dazu. Denn sonst bleiben die Schafe immer dumm, wenn sie nicht gelehrt werden. Sie sollen auch gelehrt werden, sie sollen was können, um die Dinge richtig zu machen, um geistliche Gesetzmäßigkeiten zu kennen und umzusetzen in ihrem Leben. Und da heißt es weiter, als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und da war Jesus traurig über diese Menschen, über diese Leute, so wie Schafe, die irgendwo in der Wildnis rumlaufen und keinen Hirten haben. So waren diese Leute. Ja, die haben da die Pharisäer gehabt, die haben die Schriftgelehrten gehabt, das ganze religiöse System. Von denen wurden ihnen bloß noch Gesetze und Lasten und Abgaben aufgelegt. Und obendrein waren dann noch die Römer im Land, die es besetzt gehalten haben und auch noch ihre Abgaben gefordert haben. So waren diese Leute wirklich ausgepowert, würde man heute sagen. Ein Burnout-Syndrom neu, fertig mit der Welt. Keiner konnte ihnen helfen. Sie hatten niemanden, der ihnen sagte, was richtig ist und was falsch ist und wo es lang geht. Sie waren frustriert von dem Ganzen drumherum. Und Jesus war wirklich innerlich bewegt, als er sie sah. An der anderen Stelle heißt es auch nochmal, und Jesus, als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann heißt es, und er fing an, sie vieles zu lehren. Er sah diese Not und er fing an, diese Menschenmenge vieles zu lehren. Das ist so wichtig. Die Leute müssen gelehrt werden, sonst werden sie dauernd verführt. Wenn du heute rausschaust in der Welt, das Verführungspensum hat dermaßen zugenommen, gerade über den ganzen Bereich der Medien, wo die Leute bombardiert werden und was sie heute meinen, das ist jetzt richtig, ist morgen schon wieder falsch, weil wieder ein anderer eine neue Theorie aufgestellt hat und was noch alles für Krankheiten gibt und wo Umweltgifte wären und die Leute werden da verrückt gemacht. Die Angst vor dem ganzen Zeug ist wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer, als das Ding tatsächlich ist. Und so sind Menschen heute genauso. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der eine sagt hü, der andere sagt ho. Der eine sagt, da ist gefährlich, der andere sagt, das ist nichts. Der nächste sagt, das musst du tun und am nächsten Tag stellt sich raus, war ein Flop. Wieder mal das Geld für ein Fenster rausgeschmissen. Und das musst du haben und das brauchst du noch, weil dann bist du nicht in und. Schafe, die keinen Hirten haben. Notwendig sind Hirten und Lehrer für die Menschen. Denn die Lehre, die von Gottes Wort kommt, ist wie Nahrung. Wie geistliche Nahrung. Damit die Menschen diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten wieder kennen, zum Beispiel von Saat und Ernte und Segen und Fluch. Damit sie das tun, was den Segen hervorbringt, an den Glauben, der Leben gibt, das religiöse Schrottzeug losbringen, in eine geistliche Freiheit kommen und damit auch in eine natürliche Freiheit. Dass sie wissen, was Saat und Ernte bedeutet. Nicht nur, wenn der Bauer draußen Mais anbaut, dass da Mais wächst, sondern die geistliche Saat und die geistliche Ernte. Dass Streit, Hass und Zorn dasselbe wieder hervorbringt. Und Gnade und Liebe und Vergebung auch dasselbe hervorbringt. Das müssen die Leute wieder hören. Wer sagt denn den Leuten das? Die meisten trauen sich ja gar nicht zu sagen, weil kann doch vielleicht irgendjemand sich angesprochen fühlen und vielleicht ärgert er sich. Na und? Kann ja sein, dass er sich momentan ärgert. Vielleicht sagt er morgen, gut, dass du es gesagt hast. Also ein Hirte ist gleichzeitig auch ein Lehrer. Ein Lehrer des Guten, der Wahrheit und der Gerechtigkeit. So ist Jesus und so sind auch alle anderen, die Jesus als Lehrer oder Hirten eingesetzt hat. Ein Hirte ist nämlich auf das Wohl seiner Herde bedacht. Er kümmert sich darum, er ernährt sie und er sieht auch zu, dass sie sich vermehrt. Er beschützt und verteidigt, er befreit und versorgt und nicht nur, wenn es gut geht, sondern auch in Krisenzeiten. Er führt seine Herde auf sichere Weideplätze. Ja, er sucht schon gute Weideplätze aus. Ein Hirte schaut nicht zuerst, ja, gehen wir mal da hin, vielleicht wird es was, sondern er weiß schon im Voraus, das ist ein guter Platz, da können wir hingehen, da sind wir sicher, da sind wir, haben wir einen guten Lagerplatz. Und er vertreibt die Feinde und er wacht bei Tag und Nacht. Er ist treu und gleichzeitig ist er ein Vorbild für seine Herde. Und was ein Hirte noch bezweckt oder tut, ist, er sorgt auch für Ruhe und Frieden innerhalb der Herde. Soll es ja geben, dass da innerhalb von Herden, von Gemeinden, Parteiungen und Zwistigkeiten und Streitereien und Gerichtsverhandlungen und sonstiges ablaufen. Da ist der Hirte gefragt. Da kann nicht der Hirte sagen, ja, das geht mich jetzt nichts an, die sollen sich das untereinander ausmachen. Der Hirte ist verpflichtet, einzugreifen, einzuschreiten, wenn innerhalb einer Gemeinde, innerhalb einer Herde Dinge laufen, die gegeneinander gehen. Und er soll es gerecht machen, völlig unparteiisch und unbestechlich. Nicht, dass der Hirte sich auf die Seite von einem schlägt, der ihm vielleicht ein bisschen lieber ist oder den er schon länger kennt oder der vielleicht mehr in die Gemeindekasse gibt und der andere wird dann ausgeschmiert oder ist dann der Lackierte. Nein, der Hirte soll gerecht und unparteiisch schlichten für Ordnung sorgen innerhalb der Herde. Ja, und ein Hirte sorgt sich tatsächlich um alle seine Schafe. Es gibt ein wunderbares Beispiel nach der Schrift, ich lese es mal kurz vor, Jesus so wieder in Bildersprache spricht. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins von ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Irrende? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich mehr über dieses als über die 99 anderen, die nicht verirrt sind. So ist es nicht der Wille eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren gehe. So ist der Hirte. Ein Hirte hat ein Herz für seine Schafe. Er sagt nicht, ich habe noch 99, das klang mir eh, ist mir egal, was mit dem einen ist. Manchmal kommt es halt um, Pech gehabt, gibt er wieder Neues. Nein, ein guter Hirte sucht dieses eine Irrende und bringt es zurück. Und wenn er es findet, freut er sich sehr drüber. Weil er es liebt, weil er ein Herz hat dafür. Wir aber, schreibt der Petrus, wir gingen in die Irre wie Schafe. Aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ein Mensch ohne Gott, ohne Jesus, ohne Wiedergeburt, ohne den Glauben, geht in die Irre wie ein Schaf. Aber wir, die wir hier sind, die von Neuem geboren sind, in Christus Jesus sind, wir, heißt es, sind zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen, unserer Seelen. Jesus ist der Aufseher, der Hirte deiner Seele. Ja? Nicht, dass jemand meint, die Seele ist ja nicht so wichtig. Die ist sogar sehr wichtig. Nicht bloß alles der Geist, sondern es gehört zusammen. Die Seele ist eine wichtige Sache. Es macht dein Leben aus. Und Jesus ist der Hirte deiner Seele. Ja, wenn die Seele nicht so wichtig wäre, dann würde sich Jesus um was Unwichtiges kümmern. Dann wäre er der Hirte von was Unwichtigen. Nein, er ist der Hirte deiner Seele, dass es dir gut geht, dass du Freude hast, ja, dass du Leben hast und Qualität in deinem Leben hast. Und dieser David ist das Bild eines guten Schafhirten. Wir wissen ja alle, David war tatsächlich ein Schafhirte, als er ein Junge war und ein junger Mann war. Und er hat diesen Dienst an den Schafen so gut gemacht, dass er sich damit qualifiziert hat zum Dienst an Gottes Volk. Weil Gott sah, da ist einer, der gefällt mir. Der macht es genauso, wie ich mir das vorstelle. Der passt auf seine Schafe auf, der schlägt sogar den Löwen und den Bären in die Flucht und der vertraut mir, dass ich ihm helfe. Er ist ein Glaubender. Ja, und er nutzt es nicht bloß einfach, damit sein Säckchen voll ist, sondern damit seinem Schafen nichts passiert. Da sagt wahrscheinlich Gott zu der Sache, super. Super, David, endlich habe ich einen gefunden, den ich brauchen kann für die meinen. Und was macht Gott? Er holt diesen David von der Weide, wie es einmal heißt in der Schrift, ich werde dich von der Weide nehmen. Ja, und er wurde König. Nicht sofort, über Nacht. Ja, er konnte sich auch erst beweisen, als er den Goliath besiegt hat, in den Kopf abgemäht. Alle anderen waren nicht qualifiziert. Goliath hat sie ausgelacht, die ganzen Schlachtreihen Israels und somit auch ihren Gott. Und Gott hatte eine Antwort dafür. Er fand diesen Schafhirten, der qualifiziert war, das zu tun, was Gott zu ihm sagte. Dieser David kannte seinen Hirten. Und er wusste, wenn mein Hirte sagt, mach das, dann passt es so. Ohne darüber zu überlegen, ohne zu zweifeln. Und er trat dem Goliath entgegen und sagte, noch heute wird mein Gott dich in meine Hand geben und ich werde dir den Kopf abschlagen. Hat er noch gelacht, der Goliath. Aber nicht mehr lang. Und alle anderen Goliaths Freunde liefen so schnell sie konnten. Da war dieser Riese umgefallen, wumps, ist ein kleiner Kieselstein getroffen. Und dieser David kennt seinen Hirten. Und da schrieb er eines Tages diesen Psalm, dieses Lied, Psalm 23, weltbekannt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts fehlen, mir wird nichts passieren, weil der Herr mein Hirte ist. Er lagert mich auf grüne Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Ein Lagerplatz bedeutet auch Sicherheit. Da können wir lagern, da ist Ruhe, da passt es. Da sind grüne Auen und stille Wasser. Da kann man fressen, wenn man in der Schafsprache sagt, und kann man trinken. Und mehr braucht das Schaf ja nicht. Er erquickt meine Seele. Ja, wenn eine Seele erquickt wird, steigt Freude auf. Fröhlichkeit, Mut, Fähigkeit. Ja, lass deine Seele von deinem Hirten, von Jesus, erquicken. Wenn du mal nicht so gut drauf bist, wenn du sozusagen down bist, dann fang an, der Herr Jesus ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er erquickt meine Seele. Er erfrischt dich. Er wird Leben hineinhauchen in dein Inneres. Du wirst wieder aufstehen und nicht unten bleiben. Unser Platz ist nämlich oben und nicht unten. Der Satan, heißt es, ist unter unseren Füßen. Wir gehen auf Höhen einher, wir schreiten auf Höhen einher. Er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Deine Wege, wo du gehst, wird dir Gerechtigkeit widerfahren. Du wirst nicht dauernd ausgeschmiert und ausgenutzt und der Esel der Nation sein. Nein, du wirst den guten Weg gehen, du wirst Gerechtigkeit widerfahren. Ja, weil er dich auf diesen Wegen leitet, nicht nur wegs dir, sondern auch wegs ihm selber, wegs dem Namen des Herrn, um seines Namens willen. Kann ja mal sein, dass einmal ein Tag dabei ist, wo du nicht gerade so hundertprozentig gut warst. Dann könnte man denken, ja, jetzt mag er aber nicht der gute Hirte, weil ich habe ja jetzt nicht so ganz richtig gemacht. Und er macht es trotzdem, nicht weil du jetzt so gut warst oder nicht so gut warst, sondern um seines Namens willen. Ja, weil dein Name, sein Name mit dir in Verbindung steht. Das darfst du nie vergessen. Er tut es nicht bloß wegen dir, sondern um seines Namens willen. Der Herr ist für dich. Wer soll gegen dich sein? Der Herr ist dein Hirte. Um seines Namens willen wird er für dich streiten. Dann schreibt er weiter, und wenn ich auch wandere im Tal des Todesschattens. Was ist das Tal des Todesschattens? Hier auf dieser Erde, wo wir leben, ist der Schatten des Todes noch drüber. Wir sehen rundherum, dauernd stirbt irgendjemand. Und Mensch oder Tier oder Pflanzen, durch die gefallene Schöpfung ist alles unter diesen Todesschatten gefallen. Und hier leben wir, so heißt es, darum wandern wir hier auf dieser Erde. Und trotzdem, schreibt der David, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir, Jesus, mein guter Hirte. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Bildersprache wieder. Jesus wird nicht mit den Stecken kommen und dich einfangen, so wie ein Schafhirte sein Schaf einfängt. Das ist Bildersprache wieder. Aber trotzdem kümmert er sich genauso, wie ein Hirte mit seinem Stab sein Schaf einfängt. Ja, und es tröstet dich. Auch wenn du im Tal des Todesschattens lebst. Aber wir selber, wir stehen nicht mehr unter diesem Todesschatten. Ja, wir sind zwar rundherum, aber wir haben Leben. Ewiges Leben. Geistliches Leben in uns. Ja, unser Körper wird eines Tages diesen Tod schmecken, wenn nicht vorher die Entrückung kommt, die Verwandlung. Aber du nicht. Das ist nur dein Mantel. Das, was du hier noch brauchst auf dieser Erde. Und da soll es nicht so sein, dass er sich gerade noch so über Wasser hält und ein Leben lang irgendwo krank ist. Soll nicht so sein, weil Leben in uns ist. Weil er selber in uns ist. Der Fürst des Lebens, der Hirte Jesus, ist in uns. Er schreibt weiter, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Wenn ein Tisch bereitet wird, dann geht man davon aus, dass der sauber gedeckt ist. mit allen guten Dingen, mit Speis und Trank, was sich dazugehört, für unseren Gedeckentisch. Er, der Hirte, bereitet es für dich. Und die Feinde werden bloß zuschauen können von Weitem. Sie werden nichts davon abkommen. Es ist für dich und für mich bereitet. Er schreibt weiter, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Ja, er richtet dich her, du wirst gut riechen, dir wird es gut gehen, du wirst gesalbt sein mit Öl, was auch wieder ein Bild ist für den Heiligen Geist. Ja, wir sind mit Heiligen Geist gesalbt. Und dann heißt es, mein Becher fließt über. Ja, dein Becher ist nicht halb voll oder halb leer oder bloß bodenverdeckt, sondern er fließt über. Und dann kommt's. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Das gilt auch für dich, nicht nur für David. Wenn du deinen Hirten kennst, Jesus, den guten Hirten, kannst du sagen, Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und es wirst nicht bloß sagen, es wird tatsächlich so sein. Und wenn du einmal zurückschaust in deinem Leben, im Großen und Ganzen war es nicht so. Selbst wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, wir sind immer wieder als Sieger hervorgegangen, sonst wären wir heute nicht hier. Güte und Gnade vom Hirten sind dir gefolgt, haben dich begleitet und werden dich begleiten alle Tage deines Lebens. Und er sagt, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Und so gilt es für uns. Lass diesen Jesus deinen Hirten sein. Dir wird nichts mangeln. Bleib in dieser Verbindung mit ihm. Ein anderes Bild in der Bibel, das Jesus verwendet, ist das Bild mit dem Weinstock, wo er sagt, dass die Rebe eine Frucht von selbst bringen kann, außer sie bleibt am Weinstock. So kann es ein Schaf nur gut gehen, wenn es in der Herde des Hirten bleibt. Und wenn es sich verirrt, wird der Hirte es zurückbringen, haben wir vorher gehört. Ja. Wer in mir bleibt und ich in ihm, sagt Jesus, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnte nichts tun. Das können wir auch genauso sagen, wer in seiner Herde bleibt, mit ihm zusammen bleibt, wird Frucht bringen, wird erfolgreich sein in seinem Leben. Aber ohne ihn läuft es einfach nicht. Das bedeutet, dass Jesus sagt, bleib bei mir, bleib in meiner Herde, auf meiner Weide und folge mir noch. Geh einfach mit mir. Vertrau mir doch. Ich führe dich doch nicht irgendwo hin, wo Dürre ist, wo Hungersnot ist, wo was weiß ich was ist, wo die Feinde dir auflauern. Jesus weiß, wo er dich hinführen will, wo es sicher ist, wo es gut ist für dich. Ja, und es gibt im Psalm 147, 14 und 15 eine wunderbare Aussage, die man auf den Hirten auch umlegen kann. Da heißt es, er schafft Frieden in deinen Grenzen, er sättigt dich mit dem besten Weizen, er sendet seinen Spruch auf die Erde, sehr schnell läuft sein Wort. Jesus, der Hirte, schafft Frieden innerhalb deiner Grenzen und an deinen Grenzen. Und er sättigt dich mit bestem Weizen. Was Besseres kann dir doch gar nicht passieren. Stell dir vor, Frieden an deinen Grenzen. Du hast keinen Nachbarn, mit dem du stritten bist. Du hast keine Feinde, die dich dauernd beschießen, die dir nur Schwierigkeiten bereiten. Du kommst mit den Leuten rundherum gut aus. Die finsteren Mächte können dir nichts anhaben, weil Jesus zwischensteht. Das, was du tust, wird gelingen. Was du brauchst, wirst du haben. Er sättigt dich nämlich mit bestem Weizen. Du bist versichert. Das ist die beste Versicherung. Ja, können die irdischen Versicherungen alle nicht mithalten. Die kosten bloß jede Menge Geld. Der Herr ist unsere beste Versicherung. Und dann heißt es, er sendet seinen Spruch auf die Erde, oder sein Wort. Sehr schnell läuft sein Wort. Wenn dein Hirte sagt, in deinem Leben soll es so und so und so und so jetzt sein und geschehen, dann brauchst du dir nicht den Kopf machen, das passiert. Du brauchst dir nicht überlegen, ob das jetzt so passiert oder ob das jetzt doch nicht schafft. Das Wort des Herrn läuft sehr schnell. Und es kehrt nicht einfach leer zurück, heißt es. Es führt genau das aus, wozu es gesandt wurde. Also vertrau doch einfach ihm, deinem Hirten, seinem Wort, das er zu dir spricht. Und sag, Herr, du bist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts fehlen. Mir wird auch nichts passieren. Und den meinen auch nicht. Nicht einmal der Katze wird was passieren, weil der Herr ist mein Hirte. Mich und mein ganzes Haus beschützt und segnet der Herr. Der Hirte, der gute Hirte. Es gibt ein weiteres Beispiel aus der Schrift, wo Gott selber als Hirte aufgetreten ist. Das Beispiel ist, als er Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Mit starker Hand. Durch Mose hat es getan. Jeder kennt die Sache. So ist Gott. Aus der Gefangenschaft, wo das Volk 470 Jahre unter der Sklaverei der Ägypter war, trat plötzlich der Hirte auf und hat dieses riesige Volk mit starker Hand aus diesem Land der Unterdrückung herausgeführt. Und wir wissen, er wird sich niemals verändern. Hey, unser Gott ist der gleiche, wie er damals war. Was er damals tun konnte, vermag er heute immer noch. Er ist nicht schon alt geworden und schwächlich und gebrechlich, da man sagen müsste, ja, jetzt kann er es nicht mehr. Damals war er noch jung und fit. Ja, er wird immer gemalt als so ein alter Greis mit langem Bart, sitzt irgendwo so schon halb tot auf irgendeinem Thron und kennt sich nicht mehr aus. Das ist ein Blödsinn. Er wird nicht alt. Gott ist Geist. Und Geist altert nicht. Geist ist zeitlos. Ja, und er hat damals seine Kinder rausgeführt aus Unterdrückung, aus Not und Armut und hat sie in ein Land geführt, was heißt, das von Milch und Honig überfließt. Sprich, auf eine gute Weide. Er hat dort die Völker vertrieben und hat es den Israeliten zum Besitz gegeben, zum Erbteil. So wie er es versprochen hat, hat er es ihnen gegeben. Und er hat sogar noch so weit gebracht, dass die Ägypter den Israeliten ein ganzes Gold und Silber und Hab und Gut mitgegeben haben. Und hinterher haben sie gedacht, ja, waren wir blöd. Gott kann sowas tun, der sagt, der sendet sein Wort auf die Erde, soll sein. Und die haben das getan, ohne dass sie es kapiert haben. Mit Sack und Pack sind die Israeliten weg. Und dann bringt er noch fertig, dass er dieses Rote Meer einfach teilt, auf trockenem Fuß durch ein Meer. Und die anderen sind versoffen drin. Gottes Werk. Sicherlich wird heute versucht, das irgendwo zu erklären oder wegzudiskutieren. Wissenschaftler und was weiß ich, weil schlaue Leute zerbrechen sich den Kopf darüber. Das muss doch nicht sein. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Warum nicht das? Ja. Wer seinen Hirten kennengelernt hat, der zweifelt solche Dinge nicht mehr an, weil er ihn kennt. Weil er weiß, die anderen, die ihn nicht kennen, na klar, dass die das anzweifeln, weil die überlegen, kann das überhaupt möglich sein? Und dann lesen die ganzen alten Geschichtsbücher nach, ob das überhaupt einmal so sein. Dann fangen sie irgendwo das Graben an, ob sie nicht irgendwas finden. Aber die suchen ja heute noch nach dem Holz vom Kreuz Jesu. Und wenn sie es finden würden, dann wäre es natürlich ein heiliges Teil. Wie wenn das Kreuz wichtig wäre, das Holz. Wichtig ist, er war am Kreuz und er ist wieder auferstanden. Für dich und für mich hat er es getan. Aber das Holzstück, das ist völlig unwichtig. Ja, es wäre schlimm, wenn es wichtig wäre. Ich meine, überhaupt sind zu der Zeit Hunderttausende ans Kreuz genagelt worden. Also da war Jesus nicht so der Einzige oder mit seinen zwei Kumpanen. Das waren nicht die einzigen drei, die gekreuzigt wurden zu der Zeit. Zur Zeit der Römer ging es nicht so vornehm zu wie heutzutage. Ja, und die Leute, die wirklich was verbrochen haben, im Gefängnis auch noch schon fast einen Luxus besitzen. Da war es gleich vorbei. Entweder Rübe ab oder ans Kreuz mit ihm oder sonstiges. Aber Gott hat sein Wort gehalten. Er hat sein Volk aus der Gefangenschaft befreit. Er ging ihnen vorher als guter Hirte, hat sie ernährt, auch in der Wüste. Selbst dort, wo sie störrisch waren und dumm waren, hat Gott sie nicht verlassen. Es hat sie zwar mal geärgert, aber er war trotzdem treu. Um Mose willen hat er trotzdem die Israeliten beschützt und bewahrt. Und er hat dieses Volk in dieses verheißene Land, das von Milch und Honig überfließt, hineingebracht. Und da heißt es mein 3. Mose, und ich habe zu euch gesagt, ihr sollt das Land besitzen und ich werde es euch zum Besitz geben. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch von den Völkern ausgesondert habe. Und. Und er ist so dasselbe heute und in Ewigkeit. Und wenn dein Land noch nicht so ist, dass Milch und Honig fließt, dass noch nicht so gut aussieht und Dinge sind, die nicht passen, dann vertraue ihm. Er ist doch dasselbe. Das, was er dir verheißen hat, ist ein gutes Land und du kannst zu ihm kommen und sagen, Vater, bring mich hinein. Mach die Türen auf. Spreng die Fesseln, die mich bisher noch binden. Führ mich raus aus jeglicher Art von Gefangenschaft und Unterdrückung in mein persönliches verheißenes Land, auf meine Weide, die du mir zugesagt hast. Und. So ist der Hirte Israels. So ist unser Jesus. Und dieser Jesus als Oberhirte hat Menschen wiederum eingesetzt zu diesem Hirtendienst für die Ortsgemeinde. Ich kann es einmal noch mal lesen aus dem Evangelium, aus dem Epheserbrief. Da schreibt der Paulus, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Da hat er in die Gemeinde hineingegeben, an seiner Stadt oder in seinem Auftrag. Da heißt es, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Diese Dienstgaben hat er hineingegeben in die Ortsgemeinden, damit die Leute gelehrt werden, damit sie bewahrt werden. Und da meine ich in erster Linie diejenigen, die relativ jung sind im Glauben, denn die müssen aufgebaut werden, die müssen noch geweidet werden. Ja, ein gereifter Christ weniger, der soll dann schon mal so weit kommen, dass er auf eigenen Beinen stehen kann. Und als Hirten beruft er nicht einfach irgendjemanden, der ihm zur Nase steht, sondern einfach gereifte Menschen, gereifte Christen. Das gehört dazu. Selbst wenn jemand schon die Berufung verspürt, das heißt noch lange noch nicht, dass er in diesem Amt, in diesem Dienst des Hirten schon steht. Es kann noch Jahre dauern, bis er da hineinkommt, weil er Gott nicht den Blödsinn macht, unreife Leute hineinstellt, sondern er lässt es einfach laufen, bis er gereift ist und diesen Dienst übernehmen kann. Weil sonst wäre hinterher der Schaden größer als der Nutzen. Und er sagt einmal zu Petrus mehrmals hintereinander, weide meine Lämmer oder hüte meine Schafe. Es war ein Auftrag für den Petrus in dem Sinn, dass Jesus ihn auch eingesetzt hat zu einem Hirten. Er sagt, weide meine Lämmer, also man ist der Unterschied zwischen den Lämmern und den Schafen. Sie werden anders behandelt. Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Und dann wieder, weide meine Schafe. Ja. Das sagte Jesus zum Petrus, als er ihn zum Hirten machte. Ja, so wird dieser Petrus heute noch immer als Hirte dargestellt und natürlich noch mit dem Schlüssel, weil er ja den Schlüssel des Himmelsreichs bekommen hat. Und jetzt ist er noch fürs Wetter zuständig, sagt man. So ein Käse. Also wenn mit dem Wetter was nicht passt, dann sind wir gefordert, als Glaubende zu sprechen. Ja, Jesus hat auch zum Sturm gesprochen und zu den Wellen und hat nicht gesagt, hey Petrus, jetzt bist du dran, du bist zuständig fürs Wetter. Wir sind zuständig, im Glauben zu sprechen. Wir können diese Dinge verändern. Dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Das ist das Wort Gottes. Im Namen Jesus muss sich alles beugen. Dieser Name steht über allen Dingen. Nichts gibt es, das höher wäre als der Name Jesus, als der des großen und guten Hirten. Damit wäre ich jetzt am Ende der ganzen Ausführung. Also es ist interessant, es ist jetzt heute nicht eine Kinderstunde geworden, es ist auch nicht ein Bilderbuch gewesen, das ich gehabt habe. Es ist etwas für uns. Es ist auch für einen gereiften Christen wichtig, den Hirten zu kennen, einen Hirten zu haben. Denn du musst immer wissen, du bist nicht alleine. Selbst wenn es dir manchmal vorkommt, als wärst du alleine gelassen oder von allen verlassen oder keiner ist da. Der gute Hirte ist immer da. Vergiss es niemals. Das sind die solche Aussagen darfst du dein Leben lang nicht vergessen. Und wenn du in eine Situation gerätst, wo du wirklich ganz alleine dastehst und es nicht gut aussieht, dann brauchst du deinen Hirten. Dann brauchst du deinen Helfer. Dann musst du wissen, dass er jetzt nicht gerade ein Mittagsschläfchen macht, sondern dass er dabei ist. Der Hirte, der Hüter Israels, er schläft und schlummert nicht. Und durch das, dass wir in ihm sind, gehören wir zu Israel. Gehören wir zu den Bündnissen, gehören wir zu den Verheißungen, gehören wir zu den Erlösten des Herrn. Amen.